ARD.
Deutschland verändert sich in den 1930er Jahren mehr und mehr in das schrecklichste Kapitel unserer jüngeren Geschichte. Die Weltwirtschaftskrise hat Europa erreicht, die Politik wird radikaler. Nationalsozialisten mit ihren extremen antidemokratischen und antisemitischen Ansichten kommen an die Macht und damit der wahrscheinlich schlimmste Diktator der Welt. Unterschiedliche Gruppen von Personen geraten in große Gefahr, ganz besonders jüdische Menschen. Doch mittendrin ist ein Mann. Sein Name?
Schindler. S-C-H-I-N-D-L-E-R.
Oskar Schindler. Zunächst ist er auf der Seite der Nazis. Doch als er sieht, wie grauenhaft deren Maßnahmen und Taten sind, entscheidet er sich für einen sehr mutigen Weg und rettet dadurch mehr als 1000 Menschen das Leben. Freundinnen und Freunde des Wissens, ihr merkt schon, das wird heute keine einfache Folge. Wir haben ja schon mal ausführlicher über den Zweiten Weltkrieg und die schrecklichen Nazi-Verbrechen gesprochen. Das müssen wir heute nochmals tun, aber mit so etwas wie einem kleinen Lichtblick inmitten dieser fürchterlich menschenfeindlichen Zeit. Daher die Warnung, diese Folge ist ziemlich hart, besonders ab Kapitel 3 wird auch Gewalt dargestellt werden. Hört die Folge also nur dann alleine, wenn ihr euch mit dem allen einigermaßen wohlfühlt. Es ist auch absolut okay, mal eine Episode von uns zu überspringen. Und dennoch ist es unglaublich wichtig, dass wir gerade heutzutage darüber sprechen, wie es zur Grundlage der Machtübernahme der Nazis kam, weshalb Oskar Schindler dadurch zunächst sehr profitiert, endlich ein Leben führt, das er sich lange gewünscht hat, wie und warum er dann aber mit der Zeit extrem umdenkt und schlussendlich einen Plan fasst, der unzähligen Jüdinnen und Juden das Leben retten wird. Das alles jetzt bei Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Das Ende der Demokratie. Erstmal müssen wir hier zu Beginn nochmal die Zeit einordnen, in der wir uns befinden. Europa ist in den 1930er Jahren im absoluten Ausnahmezustand. Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs lassen sich in vielen Ländern noch immer sehr spüren. Die damalige Weimarer Republik ist die erste demokratische Herrschaftsform Deutschlands. Der Grundgedanke eigentlich, das Volk hat die Möglichkeit, die Politik mitzubestimmen. Doch die Weltwirtschaftskrise, die damals in den USA ausgelöst wird und mittlerweile auch Europa erreicht hat, löst eine Hyperinflation in Deutschland aus. Das bedeutet, dass das eigene Geld extrem an Wert verliert. Millionen von Menschen brauchen so innerhalb von kürzester Zeit all ihre Ersparnisse auf. Außerdem verlieren sie ihre Arbeit. Regierungen wechseln, Koalitionen zerbrechen. Die Verzweiflung der Menschen wächst und das Vertrauen in die Politik bröckelt. Und in diese große Verzweiflung hinein stößt in Deutschland eine Bewegung, die mit einfachsten Antworten auf komplexe Probleme wirbt. Die Nationalsozialisten. Sie versprechen Stärke, Ordnung und Wiederaufstieg des Landes. Und immer mehr Deutsche hören ziemlich genau hin. Wie es dann weitergeht, wissen wir aus Folge 14 unseres Podcasts hier. Die NSDAP gewinnt rasant an Zustimmung. Auch wenn wir heute wissen, dass Angst nie ein guter Motor für Entscheidungen war und ist. 1930 sind sie dann zum ersten Mal die zweitstärkste Fraktion im Reichstag. Und nur 3 Jahre später, 1933, wird Adolf Hitler zum Kanzler ernannt. Nur wenige Wochen später brennt der Reichstag. Ein Anschlag, bis heute nicht restlos aufgeklärt. Aber das NS-Regime nutzt ihn sofort für sich. Mit der sogenannten Reichstagsbrandverordnung schaltet es zentrale Grundrechte der Weimarer Republik einfach aus. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, alles wird gestrichen. Die Polizei kann jetzt ohne Gerichtsbeschlüsse einfach so verhaften. Und das tun sie auch. Tausende werden festgenommen, viele kommunistische und sozialdemokratische Menschen, also diejenigen, die eine massiv andere Meinung haben. Dazu Minderheiten, kurz gefasst jeder, der den Nationalsozialisten nicht gefällt. Bei den Wahlen 1933 schafft es die NSDAP erstmals über 40%. Und als eine der ersten Amtshandlungen führt Adolf Hitler das sogenannte Ermächtigungsgesetz ein. Damit holt sich die Regierung die volle gesetzgeberische Macht. Das erlaubt ihnen, ohne Zustimmung des Parlaments, also ohne Kontrollmaßnahme von außen, einfach so Gesetze zu erlassen. Damit gibt es die demokratische Gewaltenteilung der Weimarer Republik nicht mehr. Von nun an regiert Adolf Hitler als alleiniger Herrscher, als Diktator und beginnt, das ganze Land auf seine ideologische Linie zu bringen. Parteien werden verboten oder zwangsvereinigt. Die Bundesländer verlieren ihre Eigenständigkeiten. Gewerkschaften werden aufgelöst, die Presse gleichgeschaltet. Und mit dieser Gleichschaltung müssen auch alle Vereine, Organisationen und Unternehmen nur noch im Sinne der Nationalsozialisten handeln. So steht es festgeschrieben. Alles kommt also unter die Kontrolle der Nazis und wer sich dagegen wehrt, wer sich auflehnt, der verliert entweder seinen Job oder Schlimmeres. Dazu werden auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen immer schlimmer behandelt. Politische Gegnerinnen und Gegner, Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung und ganz besonders Jüdinnen und Juden. Sie alle gelten als, Zitat, gemeinschaftsfremd. Sie werden ausgegrenzt, entrechtet und verfolgt. Dann folgt 1939 der Überfall Deutschlands auf Polen. Damit beginnt er, der Zweite Weltkrieg. Deutschland besetzt durch den überraschenden Angriff sofort große Gebiete mit fürchterlichen Folgen für die polnische Bevölkerung. Viele werden gewaltvoll aus ihren Häusern geschmissen. Es gibt massenweise Misshandlungen und Hinrichtungen. In den oft schnell stark zerstörten Städten entstehen Ghettos. Das sind viele aneinandergereihte hohe Gebäude, von Mauern und Stacheldraht abgeriegelt. Dort drin herrschen Hunger, Krankheit, Gewalt. Menschen jüdischen Glaubens werden dorthin gebracht, abgeschottet von der restlichen Bevölkerung und zur Zwangsarbeit gezwungen. Sie müssen zur Kennzeichnung eine weiße Armbinde mit einem blauen Davidstern tragen. Und das alles wird zur Grundlage der Geschichte unseres heutigen Protagonisten. Kapitel 2. Oskar Schindler. Wir machen nochmal einen kleinen Zeitsprung zurück. 1908 kommt Oskar Schindler in einer katholischen Familie in Zwittau zur Welt. Damals gehört der kleine Ort zu Österreich-Ungarn. 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, wird die Region dann Teil der Tschechoslowakei. Doch für die Schindlers ändert sich erstmal wenig. Oskar besucht die Realschule, er macht eine Ausbildung, er will Ingenieur im väterlichen Betrieb werden. Denn sein Papa hat eine Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen. 1928 heiratet Oskar mit nur 20 Jahren eine gewisse Emilie Pelzel. Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie und viel, viel mehr erfahrt ihr am Mittwoch über sie bei meiner Schwester, bei Wissen mit Zoe. Denn Emilie verändert Oskars Leben ganz schön, vor allem anfänglich mit Geld. Etwas, das Oskar sein ganzes Leben schon haben möchte. Er gründet zum Beispiel auch dadurch eine Fahrschule, die er aber später wieder verliert. Auch verprasst er einiges davon einfach so. Zum Beispiel kauft er sich ein sehr, sehr teures Auto. Er arbeitet zwar immer noch in der Fabrik seines Vaters, doch dann trifft die Weltwirtschaftskrise Europa hart. Die Firma muss schließen und auch hier beginnt eine harte Zeit. Ab 1933 blickt Oskar dann immer häufiger nach Deutschland. Hitlers Aufstieg beeindruckt viele in seiner Region. Durch die österreichisch-ungarische Vergangenheit leben hier viele deutschsprachige Menschen. Die nationalsozialistische Propaganda schafft es hier ziemlich weit und auch Schindler lässt sich davon mitreißen. 1935, also 2 Jahre später, tritt er der Sudetendeutschen Partei bei. Sie sympathisiert ganz dicht mit den Nationalsozialisten. Oskar sieht darin die Chance, endlich zu profitieren, endlich aufzusteigen. Etwas, wonach er sich ja schon sein ganzes Leben sehnt. Ab 1936 beginnt er dann für den deutschen Militärgeheimdienst zu arbeiten. Als Spion. Er liefert Informationen über die tschechische Infrastruktur. Er beobachtet Truppenbewegungen. Dafür gibt es auf der anderen Seite von den Nationalsozialisten Geld, Schutz und vor allem Ansehen. Doch 1938, wieder 2 Jahre später, fliegt alles auf. Die tschechoslowakische Polizei überführt Oskar als Spion und nimmt ihn fest. Der Vorwurf: Hochverrat. Ein Todesurteil steht im Raum. Doch dann dreht sich das Rad der Geschichte. Im Herbst 1938, wenige Monate nach Oskars Festnahme, erzwingt Adolf Hitler das sogenannte Münchner Abkommen. Das ist damals eine Vereinbarung, in der Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland beschließen, dass die Tschechoslowakei, das Sudetenland, an Hitler abtreten muss. Denn dieser droht andernfalls mit einem Angriffskrieg. Wie wir wissen, etwas, das er trotzdem ein Jahr später durchzieht. Für Schindler ist es die Rettung. Plötzlich ist er kein verurteilter Spion mehr, sondern jetzt offiziell ein Deutscher. Und für seine geheimen Tätigkeiten wird er von den Nazis sofort belohnt. Ihre Partei, die NSDAP, nimmt ihn offiziell auf. Und als Deutschland dann am 1. September 1939 Polen überfällt, ist Schindler bereit. Er zieht nach Krakau, Polen, um den Vormarsch zu unterstützen und hofft dort, profitable Geschäfte machen zu können. Das Chaos ist hier nämlich riesig. Wichtig für alles Weitere, was jetzt folgt, ist, dass Hitler die Menschen jüdischen Glaubens als Feind sieht. Er will das Judentum vernichten, egal um welchen Preis. Unzählige jüdische Klein- und Großunternehmen werden daher zerstört oder beschlagnahmt. Für Oskar Schindler ist das der Moment, auf den er so lange gewartet hat. Im Herbst 1939 übernimmt er nämlich eine kleine, beschlagnahmte, ehemals jüdische Emaillefabrik in Krakau. Also eine Fabrik, in der Metallgegenstände mit einer schützenden, farbigen Schicht überzogen werden. Das nennt man Emaille. Unter anderem Feldflaschen, Schüsseln, Teller und Becher für die Wehrmacht werden hier hergestellt. Hitzebeständige, robuste Gegenstände für den Einsatz und die Versorgung im Krieg. Schindler will nämlich reich werden. Der Bedarf ist nämlich riesig und die unzähligen Bestellungen der Wehrmacht füllen schnell die Auftragsbücher. Die Kasse klingelt und um noch mehr Umsatz zu machen, beschäftigt Oskar immer mehr billige Arbeitskräfte. Polnische Kriegsgefangene zum Beispiel, aber auch jüdische Zwangsarbeiter aus dem Krakauer Ghetto aus Kapitel 1. Denn diese sind noch billiger und auch verlässlicher, weil ihr eigenes Überleben mit der Arbeitsstelle zusammenhängt. Die Fabrik macht also immer mehr Gewinn. Es läuft also alles nach Oskars Plan. Noch. Kapitel 3. Parallelwelten. Oskar Schindler lebt in dieser Zeit, als gäbe es gar keinen Krieg. Er hat eine noble Wohnung mit Dienstpersonal. Er speist in den besten Restaurants der Stadt, trinkt Champagner, raucht importierte Zigarren. Seine Klamotten sind tadellos, der Mantel aus feinstem Stoff, die Schuhe glänzend. In den Straßen grüßen ihn deutsche Offiziere mit Respekt. Er ist angesehen, reich, bestens vernetzt, steht im engen Austausch mit SS-Leuten, Parteifunktionären, hohen Wehrmachtsangehörigen. Er bringt ihnen immer wieder Geschenke, damit sie ihn mögen. Er feiert mit ihnen, trinkt mit ihm und vor allem kauft er sich so auch Schutz für sich und seinen Betrieb. Was in der damaligen Zeit nämlich zählt, ist Einfluss. Und dadurch wächst Oskars Fabrik rasant. Von ein paar Dutzend Angestellten zu mehreren hundert in nur einem Jahr. Und im Zentrum der Produktion steht ein Mann. Abraham Bankier, ein Jude, vor dem Krieg Miteigentümer der Firma, nun offiziell nur noch geduldet. Doch Schindler weiß ganz genau, was er an ihm hat. Abraham kennt das Geschäft, er kennt die Lieferketten, kennt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er wird gebraucht, weil er funktioniert. Doch obwohl die Fabrik immer besser läuft, sieht Abrahams Leben ganz anders aus als das von Oskar. Abraham ist ein geduldeter Jude. Er darf nicht frei reisen, er hat keine große Wohnung, kein großes Vermögen. Sogar Restaurantbesuche sind verboten. Und 1942 spitzt sich die Lage für ihn und für alle anderen Jüdinnen und Juden dann extrem zu. Die Nazis haben in Deutschland nämlich etwas Schreckliches entschieden. Auch darüber haben wir in den Folgen 14 bis 16 schon gesprochen. Hitler nennt es die, Zitat, Endlösung. Gemeint ist der Holocaust, die fürchterliche systematische Ermordung europäischer Jüdinnen und Juden. Es beginnen massenweise Hausdurchsuchungen, ganze Razzien. Dann kommt es zu Verhaftungen. Unzählige jüdische Menschen werden abgeführt, auch Abraham Bankier und 13 weitere Arbeiter der Fabrik. Sie werden mit unzähligen anderen in alte, viel zu enge Züge verfrachtet. Das Ziel: Zwangs- und Konzentrationslager. ursprünglich nach außen kommuniziert als Gefangenenlager, um politische Gegner festzuhalten und umzuerziehen. Doch ab dem Jahr 1941 dienen sie als systematische Ermordungszentren europäischer Juden. Als Schindler davon erfährt, zögert er nicht. Er setzt sich sofort in sein Auto und fährt zum Bahnhof. Und er hat Glück. Der Zug steht noch da. Er sucht den zuständigen SS-Offizier, redet auf ihn ein, bietet Geld und droht mit Produktionsausfällen der Fabrik. Damit gelingt es ihm. Die Männer werden aus dem Waggon geholt und zurück in die Fabrik gebracht. Es ist das erste Mal, dass Schindler nicht nur für Profit, sondern vor allem für Menschen jüdischen Glaubens kämpft. Und von diesem Mut wird er in den nächsten Wochen leider noch ziemlich viel brauchen. Kapitel 4: Als die Gewalt eskaliert. Was ursprünglich mit Schikanen und Einschränkungen beginnt, ist längst zu systematischem Terror geworden. Im Krakauer Ghetto gibt es kaum noch Nahrung, keinerlei medizinische Versorgung oder Hygiene. Im März 1943 kommen die Nazis und holen die Menschen aus ihren Häusern. Es heißt, es gäbe eine Umsiedlung. Oskar Schindler sitzt in dieser Zeit häufig an seinem Fenster im Büro mit direktem Blick auf das Ghetto. Er sieht massenweise Wagen, die Menschen verladen. Weinende Kinder, die teils einfach zurückgelassen werden. Täglich kommt es zu Gewalt, teils sogar zu Erschießungen, die oft willkürlich passieren, auch von Kindern. Oskar bekommt all das immer wieder mit und er erkennt jetzt, was da passiert. Die Nazis haben zwar immer wieder propagiert, dass es sich nur um eine Arbeitsmaßnahme handelt, doch das ist viel, viel mehr. Das ist eine geplante Auslöschung. Die Deportation, also der Abtransport in die Konzentrationslager, ist für Tausende das Todesurteil. Schindler sieht die Gesichter derjenigen, die in Richtung der Züge gebracht werden. Er kennt viele dieser Menschen, einige arbeiten sogar für ihn. Ihre jüdische Abstammung macht sie jetzt zum Feindbild der Nationalsozialisten. Doch Schindler teilt diese Rassenideologie überhaupt nicht. Also fasst er einen Entschluss. Er befiehlt seinen jüdischen Arbeiterinnen und Arbeitern, nach den Schichten in der Fabrik zu bleiben, nicht zurück ins Ghetto zu gehen. Er lässt sie in den Werkshallen schlafen, mit Decken, zwischen den Maschinen. Er weiß, dass draußen der Tod wartet und dass sein Gelände vorerst Schutz bietet. Schindler geht durch die Halle, zählt immer wieder durch, prüft, spricht beruhigend auf die Menschen ein. Doch auch wenn sie hier jetzt erstmal sicher sind, die Gefahr ist leider noch nicht vorbei. Die Räumung des Ghettos ist Teil eines größeren Plans der Nationalsozialisten. Auch alle Fabriken sollen geräumt werden, denn die letzte Stufe des Holocausts hat begonnen. Alle Jüdinnen und Juden sollen in Konzentrationslager gebracht werden. Auch Schindlers Fabrik steht auf der Liste der Räumungen. Deshalb macht er sich jetzt auf den Weg. Meist sind es Nächte, in denen er seine guten Kontakte mit den hochrangigen SS-Soldaten nutzt. Er verhandelt, bietet Geld und Wertgegenstände. Im Gegenzug will er, dass ein Außenlager direkt neben seiner Fabrik errichtet wird. Ein umzäuntes Gelände, in dem seine Arbeiterinnen und Arbeiter untergebracht werden. Denn für die Nazis bedeutet ein Zaun, dass die Menschen dort eingesperrt sind. Dass man sie nicht deportieren muss, weil, naja, die sind ja schon in einem Gebiet unter deutscher Gewalt eingesperrt. Doch der Zaun bewirkt genau das Gegenteil. Er fungiert als Schutz für die Jüdinnen und Juden. Nach außen stellt sich Schindler zwar immer noch als der linientreue Nationalsozialist dar, doch in ihm sieht es ganz anders aus. Er bezahlt mittlerweile aus eigener Tasche die Instandhaltungskosten des Lagers. Er bezahlt für Essen und Trinken, auch für die ärztlichen Behandlungen der Menschen. Und so entsteht bei ihm zumindest ein Rest von Mitgefühl und Menschlichkeit in einer sonst so gewaltgetriebenen, dunklen, menschenfeindlichen Welt. Doch leider soll sich die Lage in den Monaten darauf noch einmal verschlimmern. Im Herbst 1944 dreht sich der Krieg. Deutschland hat viele Niederlagen eingesteckt. Die SS befiehlt die Verlagerung von Rüstungsfabriken von Polen nach Deutschland, weil sie Angst haben, man könnte überrannt werden. Und diese Verlagerung soll die absolute Auslöschung jedes Juden und jeder Jüdin bedeuten. Schindler erfährt davon zum Glück relativ früh durch seine guten Kontakte. Er stellt einen Antrag, seine Fabrik zu verlegen von Krakau nach Brünnlitz, ein damals von Deutschland kontrolliertes Gebiet im heutigen Tschechien. Schindler gibt an, dass er dort dann wichtige Munition produzieren will, Granaten, um Deutschlands Lage im Krieg zu verbessern. Und die SS glaubt ihm. Sie genehmigt den Umzug, aber unter einer verhängnisvollen Bedingung. Es dürfen nur jüdische Arbeitskräfte mitgenommen werden, die wirklich für die Arbeit in der Fabrik professionalisiert gebraucht werden. Also nur qualifizierte Kräfte. Ein großes Problem, denn Oskar will ja alle retten. Er muss sich also etwas überlegen. Und so wird sie geboren. Kapitel 5: Schindlers Liste. Oskar schreibt ein B wie Bertha auf ein Blatt Papier. Es ist der erste Name auf einer bald mehrseitigen Liste. Der Hintergrund von ihr: die neue Anordnung der Nazis. Theoretisch darf Schindler eben nur speziell ausgebildete Männer mit besonderen Qualifikationen mit in seine Fabrik nehmen. Das bedeutet, alle, die noch nie eine Maschine bedient haben, sollen deportiert werden, was ihr Todesurteil bedeutet. Darunter hunderte Frauen, Kinder und auch viele der Männer, die eben keine Ausbildung haben. Doch Oskar hat eine Idee. Gemeinsam mit Itzhak Stern und Mitek Pemper, zwei seiner Vertrauten, beginnt er, eine Liste zu erstellen. Jeder einzelne Name seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ordentlich aufgeteilt auf mehrere Blätter aufgeschrieben. Dazu auch die Namen von Familienangehörigen und weiteren Jüdinnen und Juden aus den Arbeits- und Konzentrationslagern. Dann kommt der Trick. Er lügt bei vielen, denn er vermerkt bei jedem Namen eine spezielle Qualifikation. Aus einer Putzkraft wird so ein erfahrener Techniker, aus einer einfachen Sortiererin eine Werkzeugspezialistin. Er vermerkt teilweise sogar Spezialberufe, die es in seiner Fabrik gar nicht gibt. Die einfachsten Positionen werden so zu unerlässlichen Fachkräften. Mit jedem Namen weicht er weiter von der Wahrheit ab. Er tut es, weil genau das sie vor dem Tod schützen wird. Schlussendlich stehen um die 800 Männer und 300 Frauen auf den Listen. Und tatsächlich scheint es zu funktionieren. Die SS erlaubt die Verlegung der Fabrik. Auch bei den Listen wirkt es so, als würden sie zustimmen. Zunächst werden die Männer zur neuen Fabrik transportiert. Mit dem Zug landen sie auf Umwegen schließlich ein paar Tage später in Brünnlitz. Doch als Schindler dort ankommt, fehlt jede Spur von den Frauen. Ein Schock für alle. Was sie nicht wissen: die Frauen wurden nach Auschwitz gebracht. Ein Irrtum. Doch Schindler weiß, was dieser Irrtum bedeutet. Dort werden sie nicht lange überleben. Er und seine Frau Emilie beginnen sofort zu recherchieren und zu kämpfen. Sie sprechen und bestechen erneut die SS-Beamten, erklären, dass diese Frauen unentbehrliche Arbeitskräfte sind. Sie warten, hoffen und nach 3 Wochen endlich die Erleichterung. Die 300 Frauen kommen aus Auschwitz bei ihnen in Brünnlitz an. Sowas hat es vorher noch nie gegeben, eine solche Befreiung aus dem Konzentrationslager. Sie sind traumatisiert und ausgeplündert, aber in Sicherheit. Erst jetzt sind die Listen vollständig und in der neuen Fabrik beginnt Schindlers zweite Rettung. Er führt die Produktion zwar wie einen echten Rüstungsbetrieb, von außen wirkt auch alles normal, doch im Inneren spielt sich ein Geheimnis ab. Schindler verändert die Fertigungsschritte. Er nimmt an den Kriegsmitteln, die sie produzieren, Änderungen vor. Wenn man sich eine fertige Granate so anguckt, fällt einem kein Unterschied auf. Doch was keiner weiß, was auch niemand den zuständigen Behörden der NS sagt: keine Granate, kein Geschoss, keine Munitionenhülse funktioniert. Sie sind alle unbrauchbar. Ganz bewusst falsch produziert. Sie sollen kein weiteres Leid zufügen. Schindler fälscht auch die Produktionszahlen für die NS-Behörden. Auf dem Papier sieht es aus, als wären sie eine hochproduktive Fabrik, doch in Wahrheit kommt aus Brünnlitz nicht ein einziges nutzbares Geschoss. Darüber hinaus investiert Schindler seine letzten Besitztümer für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jede Reichsmark, die er noch hat, er tauscht Schmuck, Uhren, Essbesteck gegen Mehl, Medizin und Wasser. er riskiert dadurch über mehrere Jahre immer wieder sein eigenes Leben. Es ist ein hoher Einsatz, doch der soll sich am Ende lohnen. Im Mai 1945 kapituliert Deutschland. Der Krieg in Europa ist endlich vorbei. Schindler ist gerade in seiner Fabrik, als er davon im Radio erfährt. Für die hauptsächlich jüdischen Menschen im Lager bedeutet das die lang ersehnte Freiheit. Doch für Schindler bedeutet es Gefahr. Er ist offiziell immer noch ein NSDAP-Mitglied, hat berechtigte Sorge, dass er deshalb verhaftet werden könnte. Darum verlässt er in der Nacht die Fabrik gemeinsam mit seiner Frau Emilie. Ohne Besitz und damit auch ohne Sicherheit, aber mit der Gewissheit, alles getan zu haben. Als Dank übergeben die 1100 Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter den Schindlers einen Ring, in den sie etwas eingraviert haben. Dort steht auf Hebräisch, Zitat,
Wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt.
Denn die Menschen wissen, ohne das Ehepaar der Schindlers hätten sie den Krieg nicht überlebt. Zusammenfassung. Als Deutschland in den 1930er Jahren in politische Instabilität stürzt und die Wirtschaft einbricht, verliert auch die Demokratie ihren Halt. Die Nationalsozialisten können durch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung immer mehr an Macht gewinnen. Mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler beginnt dann der schreckliche Umbau des Staates. Grundrechte werden ausgeschaltet, Oppositionelle verfolgt, andere Parteien verboten, jüdisches Leben systematisch entrechtet. Auch Sinti und Roma, Behinderte, Obdachlose, Homosexuelle und andere Menschen, wie etwa Polnische, werden verfolgt. Hitler verachtet die ostdeutschen Völker und nennt sie, und jetzt Achtung, das ist eine sehr schreckliche Wortwahl, die man auch selbst niemals verwenden sollte, er nennt sie, Zitat, Untermenschen, also Menschen einer niederen Kategorie. Als er dann 1939 Polen überfällt, beginnt der Zweite Weltkrieg. Dort entstehen die ersten Ghettos, in denen Menschen jüdischen Glaubens gezwungen werden zu wohnen. Gewalt und Terror prägen ihren Alltag. Zu dieser Zeit ist Oskar Schindler ein erfolgloser Unternehmer, der nach Chancen sucht und von der Grausamkeit profitieren wird. Er lässt sich nämlich von der NS-Propaganda mitreißen. Er beginnt als Spion zu arbeiten, beschafft Informationen über polnische und tschechische Vorhaben. Im gleichen Jahr tritt er auch offiziell der NSDAP bei. Nach Kriegsbeginn zieht er dann nach Krakau und übernimmt dort eine Emaillefabrik, in der er vor allem jüdische Zwangsarbeiter einsetzt. Schindler lebt dann im Luxus. Seine Fabrik wächst und wächst, während nebenan zahlreiche Menschen im Krakauer Ghetto verhungern. Er pflegt in dieser Zeit auch immer intensiver werdende Beziehungen zu den Offizieren der SS. Doch die Verhaftung seines jüdischen Mitarbeiters Abraham Bankier verändert etwas in ihm. Er kann ihn und andere jüdische Arbeiter seiner Fabrik durch seine guten Kontakte vor der Deportation retten. Doch er erkennt, dass das Problem viel, viel größer geworden ist. Die Gewalt am Krakauer Ghetto ist immer, immer schrecklicher. Es kommt massenweise zu Erschießungen. Und ab diesem Zeitpunkt weiß Oskar Schindler, dass er handeln muss. Zusammen mit seiner Frau Emilie schützt er seine Leute. Er lässt sie in der Fabrik schlafen, verhandelt mit den SS-Leuten. Er kauft sich ein Außenlager, in dem sie wenigstens etwas sicherer sind. Doch als 1944 dann die vollständige Vernichtung angekündigt wird, täuscht er die SS mit einem Plan. Er gibt an, dass er mit all seinen Arbeiterinnen und Arbeitern umziehen möchte in eine neue Fabrik, um kriegswichtige Munition zu produzieren. Es entsteht ein Deal, bei dem er die wichtigsten Fachkräfte mitnehmen darf. Der Rest soll in Zwangslager kommen. Und so beginnt Schindler seine Liste zu schreiben. Über mehrere Zettel verteilt entstehen Aufschlüsselungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Schindler und Emilie lügen. Sie sagen, dass diese alle eine spezielle Ausbildung hätten, zwingend benötigt werden für die Fabrik. Und ihr Plan scheint zu funktionieren. Der Transport beginnt. Die Männer werden nach Brünnlitz gebracht, zur neuen Fabrik. Die Frauen landen aber fälschlicherweise in Auschwitz. Ein Schock. Doch Schindler setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, verhandelt, besticht und kann die Frauen so final in seine Fabrik bringen. Dort sorgt er dann dafür, dass kein einziges Kriegsmittel, das sie produzieren, auch wirklich funktioniert. Dazu beschafft er Lebensmittel und Medizin für seine Arbeiterschaft und muss die SS-Soldaten, die ebenfalls in der Fabrik alles überwachen, auch versorgen. Er verliert dadurch jegliche finanziellen Mittel und Polster, aber niemals seinen Willen, diese Menschen durchzubringen. Als Deutschland 1945 dann kapituliert, erreicht die Rote Armee die Region. Schindler flieht mit seiner Frau, weil er weiß, dass er als NSDAP-Mitglied in Gefahr sein wird. Bevor sie das Gelände verlassen, übergeben ihnen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem sehr emotionalen Moment einen selbstgeschmiedeten Ring als Dankeschön. Sie wissen, sie sind alle gerettet worden durch ein Ehepaar, durch einen Mann, der einst nur Geschäft machen und reich werden wollte und am Ende sein gesamtes Vermögen verliert, um die Leben anderer zu retten. Boah, ey, was eine Folge schon wieder. Es ist ganz skurril, das zu sagen, aber irgendwie hat es etwas Schönes, dass mitten in dieser dunklen und fürchterlichen Zeit unserer Geschichte doch auch so etwas menschlich Wertvolles passiert ist. Aber andererseits überwiegt natürlich das Schreckliche, dass alles damals sein musste, was die Schindlers tun, um die Leben derer zu schützen, die eigentlich gar nichts falsch gemacht haben. Wichtig ist uns an der Stelle, dass man das nicht vergisst. Wir dürfen wirklich niemals aufhören, das in unseren Köpfen zu tragen. Also das, was Ideologien und Hass für grauenhafte Folgen haben. Mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden im Holocaust systematisch ermordet. Einzig allein deshalb, weil sie jüdisch waren. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Menschen sowas anderen Menschen antun können, können wir euch keine Antwort drauf geben. Dafür haben wir keine Worte für. Normalerweise bekommt ihr in der Zusammenfassung ja immer auch noch ein paar mehr Infos, die es in der Folge nicht gab. Zum Beispiel, was mit den Schindlers nach ihrer eigenen Flucht dann passiert ist. Das würde aber heute den Rahmen sprengen. Ihr habt gemerkt, die Folge ist sowieso schon relativ lang geworden. Es ist einfach eine so krasse Geschichte. Deswegen hört ihr am Mittwoch in Folge 10 von Wissen mit Zoe, also dem Podcast meiner Schwester, das werdet ihr mittlerweile mitbekommen haben, da hört ihr, wie es dann mit den Schindlers weiterging. Das wird auch super spannend. Viel Spaß schon mal beim Hören. Den Link findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Da könnt ihr dann auch, also bei Zoe, genauso wie hier, eure Fragen zu dem Thema raushauen. Vielleicht wird dann eine von euch am Ende der nächsten Folge beantwortet. So wie wir es jetzt machen, weil ihr habt ganz viele Kommentare geschrieben, als es letzte Woche um das Oceangate-Drama ging, also das U-Boot, das auf dem Weg zur Titanic verunglückt ist. Die erste Frage kommt von Julian. Johnny, was haben die Beteiligten während der Expedition eigentlich unter Wasser gegessen? Und die Antwort lautet tatsächlich gar nichts. Während der meist so 4- bis 5-stündigen Tauchgänge gab es keinerlei Mahlzeiten. Vor allem, weil die Titan einfach ziemlich eng war. Es gab lediglich Wasser in kleinen Beuteln. Frage Nummer 2 ist von Felix die Nudel. Okay, auch wilder Name. Warum wurde eigentlich so wenig Wert auf die Steuerung und die Kommunikation gelegt? Also Textnachrichten und ein Logitech-Controller klingen komisch, wenn der Mann ja ein Millionär war. Und ja, eine sehr, sehr berechtigte Frage, die sich auch ganz viele nach dem Unglück gestellt haben. Bis heute kann man sie auch nur so beantworten, dass der Gründer Stockton Rush ja generell nicht so viel Wert auf etablierte Sicherheitsstandards gelegt hat. Also er wollte auf Innovation setzen, Dinge anders machen, vielleicht auch um damit für Schlagzeilen zu sorgen, das wissen wir nicht, aber so oder so sind es alles Dinge, die von vielen Expertinnen und Experten schon früh als fahrlässig und gefährlich eingestuft wurden. So, und die dritte und letzte Frage kommt von Ella. Johnny, sind eigentlich auch Frauen zur Titanic gefahren? Und die Antwort lautet tatsächlich höchstwahrscheinlich nein. Laut offizieller Crew- und Passagierlisten der Titanfahrten waren alle Mitfahrer bestätigt männlich. Frauen waren maximal auf den Begleitschiffen dabei, wie beispielsweise Wendy Rush, die Frau von Gründer Stockton. Sie befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auch auf der Polar Prince. Generell zum Wrack der Titanic sind aber auch einige Frauen getaucht. Die genaue Zahl ist aber nicht bestätigt. Ah, und an der Stelle haben wir noch eine vierte Sache. Und zwar habt ihr natürlich völlig recht. Wir haben euch letzte Woche so viele Fotos in die Shownotes gepackt, wie lange nicht mehr, aber kein einziges von der Titan selbst. Das hat auch Sophia geschrieben. Also findet ihr jetzt als Nummer 2 in den Shownotes nochmal, wie die Titan vor ihrem Unfall ausgesehen hat. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Folge angekommen. Nach der kleinen Spezialfolge heute dürft ihr jetzt endlich auch wieder 6 Themen auswählen. Hier kurz die Vorstellung. Als erstes haben wir das Monster von Loch Ness. Das kennt ihr sicher Alle eine der berühmtesten und modernsten Legenden, in der ein geheimnisvolles Wesen angeblich seit Jahrhunderten in einem schottischen See leben soll. Dann haben wir die RAF, eine der heftigsten Geschichten der deutschen Nachkriegsgeschichte, eine Terrorgruppe, die mit Anschlägen, Entführungen und Untergrundaktionen knapp 30 Jahre lang das ganze Land in Atem hält. Als drittes super spannend das Leben in der Steinzeit, muss ich glaube ich nicht erklären. Dann die Concorde, ein legendäres Überschall-Passagierflugzeug, das plötzlich Reisen in halber Zeit möglich gemacht hat und dann doch am Ende eingestellt wird. Nummer 5 ist die Geschichte vom Ku Klux Klan. Das ist eine rassistische Geheimorganisation, die ursprünglich in den USA für Gewalt und Einschüchterung gesorgt hat, besonders gegen die schwarze Bevölkerung. Und als letztes die Formel 1. Das ist die prestigeträchtigste Motorsportserie der Welt. Also ein Wettbewerb, in dem es um Technikrisiko und große Fahrerlegenden geht. Wir sind gespannt, wofür ihr euch entscheidet. Freuen uns so oder so schon wieder auf nächsten Sonntag. Wir hören uns um 23.59 Uhr. Oder schon vorher, am Mittwoch um 23.59 Uhr, ebenfalls natürlich bei Wissen mit Zoe. Da geht es dann ja um Emilie Schindler und wie es mit den Schindlers weiterging. Den Link, wie gesagt, findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. So oder so verbleiben wir mit ganz viel Liebe an euch alle. Habt eine wunderschöne Adventszeit und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.